Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Mein Name ist Johann Pottmann und ich lese hier die Kurzgeschichte Im Fluss der Zeit, mit der ich am Jungen Literaturpreis Schleswig-Holstein teilgenommen habe. Die Sonne schien mir schweißtreibend ins Gesicht und in den Nacken. Es war so unendlich heiß geworden. Auf den Feldweg folgte ein kleiner Pfad, der sich durch einen Buchenhain zog. Die alten hohen Bäume lagen still da. Kein Windzug ließ ihre Blätter erklingen. Das ehemals vertraute Rauschen war eine längst verlorene Erinnerung der Vergangenheit. Die greisen Riesen waren zwar nicht so stark, wie die Ähren auf dem Feld von den fortschreitenden Hitzewellen getroffen worden, allerdings war mir klar, dass es auch hier nur eine Frage der Zeit sein würde, bis ihnen die Hitze, die Rinde vom Stamm schälen, die trockene Erde jede Energie entziehen und die unerbittlichen Sonnenstrahlen die kleinen Blätter versengen würden. Ich setzte mich kurz nieder auf einen Baumstumpf, um meine Kräfte im Schatten neu zu sammeln. Ich schloss die Augen und erinnerte mich an die Zeit, als ich an diesem Ort mit meiner Großmutter gespielt und Blumen gepflückt hatte. Die Welt war so gut und frei gewesen. Aber nein, das war sie auch schon da nicht mehr, dachte ich im Stillen. Ich lebte nun fast schon ein halbes Jahrhundert auf diesem Planeten, und seitdem ich ein Kind gewesen war, war bekannt, dass das alles passieren könnte. Nicht könnte, sondern passieren würde. Mit geschlossenen Augen horchte ich in den Wald hinein. In stiller Erwartung hoffte ich auf ein kleines Rascheln der Blätter im Wind. Ich horchte weiter in die Stille hinein. Bitte, bitte lass es mich hören. Dieses selten gewordene, aber doch so vertraute Geräusch. Bitte lass mich deinen ruhigen, lebensbringenden Atem hören. Oh bitte, gib mir wieder etwas, an das ich glauben kann. Doch es geschah nichts. Rein gar nichts. Ich öffnete meine Augen und musste die nassen Tränen zurückhalten. Tränen des Schmerzes, der Furcht und der Hoffnungslosigkeit. Ich atmete die trockene, heiße Luft tief ein und versuchte, mich zusammenzureißen. Als mein Blick beim Aufstehen den Boden streifte, sah ich eine Scherbe. Ich hob sie auf und betrachtete sie. Grünes Glas leuchtete im Schein der Sonne, welcher durch das Blätterdach fiel. Das Fundstück fühlte sich kalt und beruhigend in meiner Hand an. Ich blickte auf und trat an einen nahegelegenen Baum heran. Ich bemerkte, dass es die einzige Birke, umgeben von lauter Buchen, war. Ich setzte die Scherbe sicher auf der Rinde an und begann meinen Namen, eine kurze Inschrift, sowie das Jahr 2052 darunter zu ritzen. Ich kann heute nicht mehr sagen, warum, aber es gab mir auf einmal wieder ein Gefühl des Seins und vermochte, die dunklen Gedanken des Vergehens und der Aussichtslosigkeit zu nehmen. Während ich dies nun schrieb, kam mir ein trostvoller Gedanke. Solange es diesen Fluss gibt und seine Quelle nicht versiegt, wird es auch Leben geben. Auf einmal stieg wieder ein Gefühl der Hoffnung in mir auf und die traurigen Gedanken schienen fürs Erste vertrieben. Als ich zum letzten Strich die Scherbe ansetzte, verspürte ich auf einmal einen stechenden Schmerz in der Handfläche. In meinem Eifer hatte ich das Glas zu fest umgriffen und mir tief in die Hand geschnitten. Ich ließ es los und es fiel in das braune, tote Laub am Boden hernieder. Ich betrachte meine Handfläche. Eine nur noch schwer zu erkennende Narbe zeichnet sich darauf ab. Die Jahre haben sie weiß gewaschen. Ich nehme meinen Gehstock, der an einem toten Baum lehnte. Der kleine Wald, der einst hier wuchs, existiert so gut wie kaum noch. Einzelne schwache kleine Triebe hatten zwar versucht, gegen den wahr gewordenen Albtraum anzukämpfen, dies aber ohne Erfolg. Bei dem Gedanken an die Narbe erinnere ich mich auf einmal wieder an den höllisch heißen August, der mich damals an diesen Ort getrieben hatte. Aus Hitze war Kälte geworden und aus sandigem Staub tiefer Schnee. Die Erinnerung treibt mich zu dem Gedanken, dass in irgendeinem dieser Bäume meine Botschaft noch geschrieben stehen musste. So wandelte ich auf der Suche nach den einst geschriebenen Worten um die toten Stümpfe und Stämme, meine alten Augen angestrengt umherblickend. Dann höre ich eine Kinderstimme rufen. »Opa, ich habe einen Schatz gefunden!« Ich richte mich auf und horche in die Richtung des Geräusches. Mein Enkel rennt mir mit einem aufgeregten Lächeln entgegen. Er trägt einen kleinen, schäbigen, aber dicken Wollmantel um den schmalen, mageren Körper. Er nimmt meine Hand und zieht mich in die Richtung, aus der er gekommen ist. »Vorsicht, Vorsicht«, sage ich lachend, »ein alter Mann ist kein D-Zug.« Auf einmal kommen wir zum Stehen. Vor uns liegt ein umgekippter Baum im tiefen Schnee. Schau mal, Opa, ich habe einen grünen Edelstein gefunden. Er hebt das kleine glitzernde Ding auf und zeigt es mir. Ich erstarre. Das kann doch nicht sein. Wie ist denn das möglich? Sage ich erschrocken. Mein Enkel schaut mich verwirrt an. Alles gut, Opa? Ist etwas Besonderes an meinem Edelstein? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich starre nur die gläserne Scherbe in seiner Hand an, die so viel in mir bewegt. Gib mir mal deinen Edelstein. Ich will ihn näher betrachten. Forschend sieht der Junge mich an und reicht mir dann das grüne Glas. Ich halte es in der Hand und alles ist wieder da. Die Hitze, das ausbleibende Rauschen, die Ängste, die sich bewahrheitet hatten. Ich gehe auf den umgekippten Baum zu und wische den Schnee beiseite. Zuerst kann ich nichts Auffälliges entdecken, aber dann kann ich tatsächlich die in das Birkenholz geritzten Buchstaben und Zahlen ausmachen. Mein Enkel, der mein Tun interessiert beobachtet hat, stellt sich nun neben mich und schaut auf die Inschrift. Was steht da, Opa? Ich merke, wie sich mir nach langer Zeit wieder Tränen in den Augen sammeln. Nach all den Jahren, in denen man sich keine Träne erlauben konnte, überkam ich eine Bandbreite von kaum zu bändigenden Gefühlen. Aber nun stand ich hier, und die Zeit war zum zweiten Mal am selben Ort stehen geblieben. Mit brüchiger Stimme sage ich zu ihm, dort steht der Name deines Opas, das Jahr, in dem ich dies schrieb, und eine lateinische Phrase. Er schaut mich mit großen Augen an. Das hast du hierhin gemacht? Ich sehe immer noch, wie versteinert auf die Schrift, unfähig mich zu rühren. Bis vor 5 Minuten hatte ich mich nicht einmal mehr daran erinnern können. Und nun? Was steht da für ein Satz? Ich vergaß, dass der Kleine noch nicht lesen kann, geschweige denn Latein. Die Prioritäten hatten sich mittlerweile verschoben und die Bildung, wie das Erlernen einer toten Sprache, waren zu purem Luxus verkümmert. Dort steht Libera nos amalo et dona nobis pacem. Das bedeutet, erlöse uns von dem Bösen und schenke uns Frieden. Ich streiche mit meinen von Rheuma geplagten Händen über den abgestorbenen Birkenstamm und wende mich ab. Mein Wunsch hatte sich nicht erfüllt. Lass uns weiter zum Fluss gehen. Diese Reise kann noch nicht vorüber sein. Mein Enkel tollt ein Stück vor mir durch den Schnee. In seinem unschuldigen Geiste sieht er darin nicht mehr als Freude und Vergnügen. Ich sehe darin Tod und Ende allen Lebens. Es fällt mir schwer, mit meinen alten Knochen dem Tempo zu folgen. Dennoch wartet der Junge immer wieder geduldig darauf, bis ich in seiner Nähe bin, um dann wieder ein Stück nach vorne zu stürmen. Ich sehe, wie eingefrorenes Schilf um mich herum liegt. Es ist fast vollkommen mit Schnee bedeckt. Mein Enkel kommt in einer langen und breiten Mulde zum Stehen. Wo ist denn der Fluss, von dem du erzählt hast, Opa? Ich sehe mich erstaunt um und frage mich selbst, ob es möglich sei, dass wir im Wald falsch abgebogen seien oder noch ein Stück gehen müssten. Ich war so lange nicht mehr hier gewesen. Mein derweil gebrechlicher alter Körper war nicht geeignet dafür, in der eisigen Kälte umherzuwandern. Dann trifft mich die Erkenntnis wie ein Schlag. Ich eile hastig unter Schmerzen zum tiefsten Punkt der Mulde, werfe meinen Gehstock beiseite und grabe den Schnee beiseite. Eine Handvoll Schnee und noch eine und noch eine und noch eine, bis ich den Boden erreiche. Dort ist nichts, kein Eis, kein Wasser. Nicht mal ein kleines Rinnsal. Ich suche an einer anderen Stelle weiter. Dort ist auch nichts außer gefrorenem Boden und Feldstein zu entdecken. Ich falle auf die Knie. Die Kälte lähmt meinen Körper, doch meine Augen brennen wie Feuer. Ich lasse los. Die Tränen laufen heiß die alte raue Haut meiner Wangen hinab. Ich schluchze vor Schmerz und Hilflosigkeit. Es stürmt alles auf mich ein. All die Jahre des Nichtstuns. All die Dekaden der Furcht und all die versäumten Chancen, mit denen man meinem Enkel eine Zukunft hätte schenken können. Alles vertan. Und wofür? Für nichts. Für die Annehmlichkeit, mit dem SUV in den Biomarkt zu fahren, anstatt ein Fahrrad zu nehmen. Für die Annehmlichkeit, Tiere zusammenzupferchen, ihrer Familie zu entreißen und für günstiges Fleisch in unzählbaren Massen fließbandartig auf die Schlachtbank zu treiben. Für die Annehmlichkeit, Plastik zu produzieren und damit die Meere des Planeten zu fluten, bis neue Kontinente aus Müll und Abfall entstehen. Für die Annehmlichkeit, alle verfügbaren Ressourcen aus der Erde zu pumpen, um daraus Verbrauchsmittel oder Energie zu ziehen, da 3 Autos, 4 Fernseher und 5 Smartphones nicht ausreichten, um das so vereinsamte und gierige Loch im menschlichen Herzen, welches nur durch sich selbst geschaffen wurde, zu stopfen. Mein Enkel kommt langsam und erschrocken auf mich zu und nimmt mich in den Arm. Nicht weinen, Opa, ich bin noch bei dir. Bei seinen Worten fließen noch mehr Tränen unaufhaltsam herab in das nun leere Flussbett. Ich betrachte ihn und mir wird schmerzhaft bewusst, dass seine Generation die letzte sein wird. Die letzte von Abertausenden.